Herr Professor Hünemann, wir stehen in diesen Wochen unter dem starken Eindruck der Corona-Pandemie. Da müssen wir drüber sprechen. Vielleicht müssen wir auch der Ehrlichkeit halber sagen, das Gespräch, das wir jetzt führen, ist 4 Wochen vor der Ausstrahlung aufgezeichnet worden. Wir wissen nicht, was bis Ostern geschieht. Wir wissen nicht, was sich ereignet hat. Aber wir müssen trotzdem über Corona sprechen, weil das ja die Menschen nicht nur jetzt, sondern auch in 4 Wochen noch beschäftigen wird. Nach meiner Beobachtung in den Nachrichtenredaktionen, in den Nachrichtensendungen melden sich Politiker zu Wort oder Virologen oder Epidemiologen, Vertreter der Wirtschaft natürlich, Fußballfunktionäre, Touristikverantwortliche und Philosophen. Aber ich vermisse eigentlich so ein bisschen die Theologen. Und deswegen meine Frage, man hört auch sonst, unabhängig davon, dass sie in die Sendungen eingeladen werden, wenig aus Theologenkreisen. Was bedeutet das Coronavirus eigentlich für die Theologie oder für das theologische Nachdenken?
Also ich meine, dass die Corona-Problematik eine unheimlich wichtige Sache ist. Und da sollten unbedingt die Bischöfe, die offensichtlich ziemlich entscheidungsschwach sind, zum Gutteil, abgesehen von einzelnen anderen, oder die Theologen in den Fakultäten wirklich öffentlich Stellung nehmen. Warum? Mir scheint, dass wir hier zum ersten Mal in der Moderne eine globale Epidemie haben, die früher auch auftraten, aber auf europäischem Level lediglich. Wir haben ja in der Kirchengeschichte im 6. Jahrhundert bereits eine Nachricht von einer großen Pestepidemie unter Gregor dem Großen in Rom. Und wie die dort gebetet haben. Wir haben aus dem Mittelalter, Spätmittelalter, eine unheimliche Menge von solchen großen Pestereignissen. Und da war die gesamte Gesellschaft jeweils mit dem Tod konfrontiert und mit der Sterblichkeit der Menschen. Und diese Erfahrung machen wir als Gesellschaft, als globale Gesellschaft, jetzt zum ersten Mal. Und ich halte das für fatal, wenn das nicht in einem integralen Weise gesehen wird. Warum? Wir haben in den letzten Jahrzehnten, meine ich mal, die Sterblichkeit und das Sterben erlebt im Familienkreis. Das waren immer kleine Kreise, die davon betroffen waren. Und wir haben da einiges an Weisen des neuen Umgangs gelernt auch damit. Aber dass unsere Gesamtgesellschaft mit der Sterblichkeit der Gesellschaft konfrontiert ist, das ist etwas völlig Neues. Ich habe also gestern noch in einer Predigt, da waren nicht viele Leute da und das war der letzte Sonntagsgottesdienst, den wir jetzt in dieser Phase bei uns im Oberndorf hier dicht bei Tübingen gefeiert haben, diese Sachen erläutert und habe dann gesagt, diese Erfahrung, die wird unsere Gesellschaft prägen, denn wir werden in der Zukunft noch öfter solche Pandemien bekommen. Genauso wie die Pest sich damals so durchgehalten hat, bis ins 18. Jahrhundert hinein. Und das muss aufgearbeitet werden. Und da haben wir eine reiche Erfahrung, wie wir als Christen uns da zu verhalten haben. Weil die seelsorgliche Assistenz, all diese Dinge, das muss neu organisiert werden in solchen Situationen.
Ist es nicht auch so, dass die Gesellschaft über diese Pandemie eine Ansage bekommt, dass sie gar nicht so mächtig ist, wie sie sich vielleicht selber verstand bisher, dass die entscheidenden Dinge doch nicht in ihrer Hand sind, obwohl man das immer glaubte?
Ganz genau, das ist der Punkt, dass wir hier erfahren, wir sind als Gesellschaft auch sterblich. Wir kämpfen um das Behalten einer Kontrolle, aber wir werden nie diese Kontrolle komplett erreichen. Das ist ausgeschlossen. Und das stellt uns vor ganz andere Fragen, als sie bisher in unserer Gesellschaft diskutiert wurden. Und wenn wir uns heute lediglich auf die Kontrollfunktionen kaprizieren und was man in der Wirtschaft machen kann und so, das sind alles legitime Fragen und die müssen gestellt werden. Aber dass wir grundsätzlich hier vor einer Grenze stehen, das ist unserer Gesellschaft zu vermitteln. Und das scheint mir zentral. Und das geht nicht ohne Glauben.
Und das wäre eigentlich die geborene Aufgabe der Theologie, der Theologen.
Haargenau. Haargenau.
Sie blicken ja nun auf 91 Jahre Lebensspanne zurück. Am 8. März sind Sie 91 geworden.
Ja.
Haben Sie etwas Vergleichbares schon erlebt? Also eine Erschütterung der Gesellschaft sozusagen bis ins Mark hinein. Haben Sie was Vergleichbares erlebt? War im Krieg so eine ähnliche Stimmung, eine ähnliche Atmosphäre, oder?
Also ich glaube, mich hat sehr stark die Erfahrung des Krieges geprägt. Das war ja wirklich ein Zweiter Weltkrieg. Und das zog sich ja hin. Ich bin 39 aufs Gymnasium gekommen und bin von meinem Vater sehr beeinflusst, der Kriegsteilnehmer aus dem Ersten Weltkrieg war. Und mein Vater war sehr, sehr skeptisch. Der hat also von Anfang an diese ganze Sache unheimlich kritisch betrachtet und hat mit mir darüber gesprochen. Da bin ich also unheimlich dankbar dafür, sodass ich dann von da ab jeweils Frontverläufe mitverfolgt habe, mir aufgezeichnet habe und all solche Sachen. Und wie sich das ausgebreitet hat, das habe ich also sehr stark verfolgt. Wir waren dann so in der Kriegszeit war ich in verschiedenen Lagern und habe den Nationalsozialismus kennengelernt, weil wir mal unser Lager eine Zeit lang auf so einer NS-Ordensburg hatten und die Erfahrung gemacht, dann hat man da natürlich auch Erfahrungen gesammelt über kommunistischen Machtblock. Und was da passiert ist, das war mir also einigermaßen geläufig. Und auch in unserer Familie gab es einen Bruder meines Vaters, der also so zur Gruppe der Gau- und Reichsredner gehörte und Direktor eines großen Gymnasiums war. Und die Auseinandersetzungen in der Familie waren ziemlich stark. Und dann verfolgt man all diese Dinge ja ganz anders. Und für mich war das eine gewisse Erfahrung, nachher auch, die sehr entscheidend war für die Wahl, also Theologe zu werden.
Also das heißt, Sie sind in keiner Familie groß geworden, sondern klassisches katholisches Milieu. Ich glaube, Ihre Mutter war Protestantin, die ist dann katholisch geworden, als sie ihren Vater heiratete. Aber das war nicht vorgezeichnet, dass Sie in der katholischen Kirche noch dazu als Theologe einsteigen würden.
Nee, ganz und gar nicht. Das war also völlig offen. Also,
was war denn das Faszinierende für Sie, sozusagen ab dem Jahr 1949 in Rom Theologie zu studieren, wo doch die Kirche damals sehr eng war, alles, was modern war, war verschrien, die Hierarchien haben noch funktioniert, es war fast monarchisch, es war alles sehr streng geregelt, auch die Moralvorstellungen, das ist ja dann aufgebrochen worden in Mitte der 60er Jahre durch das Zweite Vatikanische Konzil. Aber was war für einen jungen Menschen so attraktiv?
Ja, weil ich mir sagte, du brauchst einen Ausgangspunkt, auf den du dich verlassen kannst. Und das war für mich der Glaube. Nicht, sag mal, wir waren also relativ, auch durch die Diaspora-Erfahrung, distanziert gegenüber allen möglichen äußeren Formen, die in vielleicht ganz stark katholisch orientierten Regionen, ich bin in Berlin groß geworden und da war man immer ganz kleine Minderheit. Und da habe ich gedacht, nach 45, also nach dem Ende des Krieges und all den Erfahrungen, was für eine Orientierung gibst du deinem Leben? Und da war für mich das klar, man muss sich eine Bildung erarbeiten, aber man braucht auch irgendwo einen Fixpunkt, auf den man sich verlassen kann. Und das war für mich der Glaube, nicht einfach die Kirche. Das war nicht einfach dasselbe.
Das heißt, Menschen, die Sie kennengelernt haben, die Sie geprägt haben, wo Sie sagten, ja, so könnte Glaube funktionieren.
Ja, genau. Und dann die Herausforderung, weil ich den Eindruck hatte, hier ist so Grundlegendes erschüttert worden in unserer Gesellschaft, dass ich gedacht habe, da muss man dran arbeiten und muss was Neues aufbauen oder so. Wobei ich durchaus auch Erfahrungen hatte, sehr stark mit Grenzen. Also einmal, sagen wir mal, es gab hervorragende Leute, die ich sehr geschätzt habe, auch als Glaubenszeugen. Etwa ein junger Mann, mit dem ich war mal zwischendurch während der Kriegszeit so ein knappes Jahr in Berlin. Und da war ich mit dabei in so einer Gruppe, die also praktisch aus dem ND, aus Norddeutschland hervorgegangen war. Und der Junge, der unsere Gruppe leitete, wir haben dann auch mal eine Fahrt gemacht, so was nicht so ganz ohne war, denn Leute, die nicht in Uniform rumliefen, wenn sie da einen Dornis oder einen Rucksack auf dem Rücken hatten und eine Fahrt machten, das war ja gleich suspekt. Und das ist also dann aufgeflogen und der ist an die Ostfront versetzt worden, der war noch Schüler und ist dann ein halbes Jahr später gestorben. Und ich habe den immer als einen Märtyrer verehrt. Das war für mich ein Glaubenszeuge in dieser Situation. Und ich habe auf der anderen Seite auch erfahren, also dass es bei den Geistlichen auch Missbrauch gibt, Pädophilie und so. Ich hatte das vorher schon auch erfahren in so Lagern.
Also das haben Sie damals schon mitbekommen?
Ja. Und habe damals, also in den KLV-Lagern, da hatten wir Lagermannschaftsführer. Da war das durchaus präsent als Problem. Und habe mich dagegen gewehrt. Aber solche Erfahrungen habe ich gemacht. Ne?
Also die erste Idee war ja, Architektur zu studieren. Das haben Sie dann auf der Seite gelassen. Sie sind irgendwie ins Bistum Aachen gekommen, also von Berlin, in den Westen der Republik und haben dann, weil Sie so ein tolles Abitur gemacht haben, so habe ich gelesen, mit so tollen, guten Noten, sind Sie dann 1949 nach Rom geschickt worden zum Studieren. Die Kirche dort, die ja nochmal eigen ist zu den Gemeinden vor Ort in Deutschland oder sonst wo, kam Ihnen nicht suspekt vor, nicht fremd vor?
Also das war für mich eine völlig neue Welt. Und da habe ich Formen kennengelernt, die ich nicht kannte und wo ich mir sagte, wo bist du hingeraten? Gut, ich kam also im Germanikum an. Und man wurde dort, am ersten Tag kriegte man den Talar vermessen und so weiter. Und dann wurde man offiziell in die Gemeinschaft des Kollegs aufgenommen. Nach dem Gottesdienst stand man also mit einem älteren Mitstudenten da vor der Kirche auf den Treppen. Und die Kommunität stand unten und sang Salve in Domino, also ein lateinisches Willkommenslied. Dann hatten die bei mir an die Tür gesteckt vom Zimmer. Also ich weiß nicht, wie viele Heiligenbildchen mit frommen Wünschen für mich. Und das war mir so fremd. Habe ich gedacht, Mensch, wo bist du hier hingeraten? Jetzt musst du mal gucken, wie das läuft. Und das war also so, das war mein erster Eindruck. Und was ich dann geschätzt habe, war wirklich, dass wir einen gewissen Rahmen hatten und die Kontakte, die internationalen Kontakte, die jetzt plötzlich da waren vom ersten Tag an, wo man die Gregorianer besuchte, mit den früheren Feindmächten, den Leuten, den Vertretern. Und ich habe gleich in den ersten Tagen Freundschaft geschlossen mit einem Schotten, weil wir immer denselben Weg zur Uni gegangen sind. Mit einem Franzosen habe ich Freundschaft geschlossen und habe mit dem zusammen Französisch gelernt und natürlich aus den USA und so weiter. Und da hatten wir den Eindruck, wir müssen irgendwo zusammen die Theologie erneuern, die Kirche erneuern, denn das ist eine solche Katastrophe, dass man da irgendwie sich mit dem Bestehenden nicht zufrieden geben kann.
1955 haben Sie Ihre Priesterweihe empfangen und dann haben Sie auch Ihre Promotion schon begonnen.
Ja.
Im Grunde war ja da eigentlich die akademische Laufbahn vorgegeben oder hatten Sie noch im Kopf irgendwo Gemeindepfarrer oder Stadtpfarrer in einer größeren Stadt?
Also ich hatte mir überlegt, weil in den Jahren von 49, 50 setzte ja im ganzen Ostblock ein unheimlicher Ruck ein. weil die zum Gutteil dann die kommunistischen Regierungen erst etablierten. Vorher war das noch so eine Übergangsphase, auch in der DDR. Und das ist das eine. Das andere war, die Situation in Afrika, Asien hatte sich sehr stark verändert. Da waren also dann ja nach dem Krieg plötzlich ganz neue Konstellationen aufgetreten. Es setzte der Entkolonialisierungsprozess ein. Und ich dachte mir also eigentlich, Mensch, sollst du schauen, dass du nach Afrika gehst oder so, um bei diesen Umbrüchen, die ja da noch viel tiefergründiger waren, mitzuhelfen oder so etwas. Und dann habe ich also, als ich 55 geweiht wurde, gedacht, nee, es ist also, glaube ich, nochmal wichtiger, irgendwo ins Gebiet des Ostblock zu gehen. Und hatte meinen Aachener Bischof gebeten, ob ich nicht in die DDR gehen könnte, um dort zu wirken. Und dann hat er gesagt, ja gut, er sei damit einverstanden, aber erst 3 Jahre in Aachen. Okay, dann bin ich also dann nach Aachen und das war auch nicht schlecht. Ich war am Stadtrand an Aachen in einer Pfarrei, wo also sich wirklich die Probleme zusammendrängten. Denn Aachen war noch weitgehend zerstört damals, als ich dahin kam. Und dann habe ich da meine ersten seelsorglichen Erfahrungen gemacht. Und inzwischen war aber die Grenze in die DDR zu. Das war also nicht mehr drin. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt musst du gucken, wie du das weitermachst.
Also Sie sind diesem akademischen Ruf, den haben Sie weiter verfolgt. Sie sind dann nach Freiburg gegangen, um Ihre Studien zu verfolgen.
Ja, ich wurde vom Bischof gefragt, ob ich nicht an die Uni gehen könnte, um mich zu habilitieren. Weil der Aachener Bischof damals den Plan hatte, die ersten Semester sollten die Leute in Aachen an der TH studieren, um da engeren Kontakt zu haben und sowas. Und da hat er mich gefragt und dann habe ich gesagt, ja klar, aber er wollte gerne, dass ich nach Bonn gehe. Da habe ich gedacht, nee, Bonn, ich will, wenn, dann nach Freiburg. Dann bin ich auch ein Stück weit weg und kann mich wirklich dieser Sache richtig widmen.
Da wurde die Habilitation sozusagen in Angriff genommen. Ja, ja. Gleichzeitig ging in Rom das Zweite Vatikanische Konzil los, Mitte der 60er Jahre und dieser Aufbruch. Und dann sind Sie im Anschluss an die Uni Münster gekommen als Dogmatikprofessor.
Berufen, nachdem
wurde
ich
berufen worden. Und da waren ja so berühmte Leute wie Karl Rahner im Kollegium und auch der jetzt kürzlich verstorbene Johann Baptist Metz. Wie haben Sie die beiden erlebt damals? Diese Größe
also
der katholischen
den
Theorie.
Rahner kannte ich seit den 50er Jahren. In Rom habe ich den noch kennengelernt, weil ich 52 war ich bei ihm. Mal auf der Rückfahrt nach Hause. Und habe Station in Innsbruck gemacht und habe seine Schriften auch immer verfolgt und wurde dann mal in Rom angehauen vom Pater Hürth, der war so Konsultor vom Heiligen Offiz, ob der Rahner nicht verurteilt werden musste wegen dieser und jener Publikation. Und dann habe ich dem versucht zu erklären, was der Rahner für eine Absicht hat. Also das war ein ziemlich enges und persönliches Verhältnis da. Und ich habe mich gefreut. Dann, das war also so, dass wir immer zusammen in der Zeit, wo Rahner in Münster war und ich auch auf dem Parallellehrstuhl, dass wir dann montags zusammen gefrühstückt haben. Und uns ausgetauscht haben und ich musste also eine ganze Reihe von seinen Promoventen übernehmen und weiter betreuen. Und mit Metz, das war ein bisschen schwieriger, weil als ich dorthin kam, er angemeldet hatte, der Lehrstuhl hatte also 2 Assistentenstellen, den ich da in Münster kriegte. Und er hatte den Antrag gestellt, dass eine von diesen Assistentenstellen ihm noch zusätzlich zur Verfügung gestellt wird. Das war also die Frage, die unmittelbar da anstand. Und dann haben wir also schließlich diskutiert und haben uns darauf geeinigt, er kriegt also eine halbe davon und die andere halbe bleibt noch bei mir. Aber das war nicht so einfach durchzudrücken.
Wie war er denn als Mensch Ihnen gegenüber?
Ach, wir haben uns sonst, also in einer gewissen Spannung von da ab befunden.
Aber vom Ansatz her müsste er Ihnen doch eigentlich sehr nahe gewesen sein,
ja, ja,
Theologie
ja.
zu treiben,
ja,
die Realitäten wahrzunehmen,
ja, ja.
Antworten zu finden.
Ja, darauf. Das war klar. Wobei ich, sagen wir mal, den Ansatz von Metz also wirklich respektiere und so weiter. Aber das waren so praktische Akzentsetzungen, meine ich, nochmal, die eine Rolle spielten.
Sie haben sich sehr früh für Lateinamerika interessiert. Spielte da auch eine Rolle, dass sozusagen auch die lateinamerikanische Sicht auf die Realitäten, auf die dortigen Realitäten und eine Entwicklung der Theologie, die dann später zu einer, unter anderem zu einer Theologie der Befreiung wurde, auch in Europa so ein bisschen, vor allem in Rom, unterbelichtet ist? Also war das auch so ein Interesse, ja, die Theologie nach vorne zu bringen in
ganz
Lateinamerika?
Ganz genau. Also ich habe damals, als die Befreiungstheologie, also ich kannte den Gutierrez schon vor diesen Sachen und hatte ziemlich starke Kontakte zu Leuten, die zu führenden Leuten der Theologie der Befreiung gehörten. Also etwa Segundo Galilea, ein Chilene, weil das waren wirklich Leute mit einer sehr tiefen Spiritualität und so weiter. Und die kannte man nicht einfach auf Marxismus reduzieren oder so ein Quatsch.
Sie haben dann sozusagen einen Freund fürs Leben gewonnen, als am 6. Januar 1989 die sogenannte Kölner Erklärung veröffentlicht wurde. Da haben über 220 Theologen in Deutschland eine Art Manifest, eine Erklärung abgegeben, wieder die Entmündigung für eine offene Katholizität. Ja, ja, das war gerichtet gegen den Führungsstil des damaligen Papstes Johannes Paul II. Ja. Und im Hintergrund spielte auch eine Rolle die Zulassung von der Missio Canonica für Hochschulprofessoren. Und ab dem Moment eigentlich haben Sie Josef Ratzinger zum Freund gewonnen. In gewisser Weise. Denn der fand das natürlich nicht so toll, dass da schon Präfekt der Glaubenskongregation, dass sozusagen 220 Theologen den Aufstand proben. Haben Sie damals gedacht, unter den Kollegen, dass Sie wirklich was erreichen können, wenn Sie da sozusagen so eine Erklärung abgeben?
Ja, und zwar bestand ja die Gefahr in dem Moment, dass in Rom der Ansatz da war, eine Unfehlbare Erklärung abzugeben, also eine Definition, gegen die damalige Position mit der Pillenenzyklika und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, na, das kann man ehrlichen Gewissens als Theologe nicht verantworten, dass hier diese Sachen, um die es da in dieser Enzyklika ging.
Die von 1968 übrigens war, ja, Paul dem VI.
Ja.
Und ein Verbot der künstlichen Verhütungsmittel festgeschrieben hat.
Ja. Und dann habe ich gedacht, nee, da muss man Gegenstellung nehmen. Und ich habe dann zu dieser Erklärung nochmal einen Kommentar geschrieben. Und in dem Moment, als das erschien, von da ab war ich also irgendwo für Ratzinger also ein rotes Tuch. Und das ging also durch die ganze Zeit hindurch bis
jetzt. Wir kommen da noch drauf, da gibt es noch so ein paar Punkte. Es ging dann von Münster an die Uni Tübingen.
Ja.
Dort haben Sie von 1982 bis 1997 gelehrt, Dogmatik. Und dort haben Sie auch Ihr, kann das wohl so bezeichnen, Mammutwerk begonnen, der bei den Theologen bekannt ist als sogenannter Denzinger Hühnermann. Das heißt also eine Sammlung der wichtigsten Lehrdokumente des Glaubens und der Sitte in der katholischen Theologie. Das ist also ein riesiges Werk. Mittlerweile gibt es die 47. Auflage. Das hat einen Vorläufer, dieses Werk. Aber Sie haben das aktualisiert und zum Teil auch neu übersetzt. Ein Sachregister eingeführt, also eine Heidenarbeit, die Sie da gemacht haben. In Tübingen haben Sie auch Ihr theologisches Arbeiten fortgesetzt, weil Sie zusammen mit Jochen Hilberath, einem Theologen ebenfalls hier in Tübingen, einen Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil herausgegeben haben. Und den haben Sie dann in Rom anlässlich einer Audienz Josef Ratzinger alias Benedikt dem 16. überreicht. Wie war diese Begegnung?
Das hat mich etwas erstaunt. Also Ratzinger hatte, das war 2005, hatte offensichtlich vom Verlag Herder sich vor der Veröffentlichung, die erfolgte also im Januar 2005, bereits die Druckfahnen besorgt oder sowas. Und ich hatte im letzten Band nochmal eine eine Ausführung drin über die Art und Weise, wie das Konzil im Ganzen zu interpretieren sei, und hatte das verglichen mit einer gewissen Verfassungsänderung in der Kirche, weil die gesamten Beziehungen, sagen wir mal, zu den anderen Religionen, zu den anderen Konfessionen ja irgendwo neu justiert worden sind. Und auch die Stellung in der Öffentlichkeit, man hat sich also direkt an die Menschheit gewandt in den wichtigsten Konzilsdokumenten. Das war ja früher nicht üblich, bei keinem der Dokumente, die in der langen dogmengeschichtlichen Entwicklung entstanden
sind. Das waren sozusagen innerkirchliche Schriften, die ganz für die Gläubigen wichtig waren.
Ja, ja. Und diesen Ausdruck mit der Verfassungsänderung, obwohl ich das also sehr abgesichert habe gegen eine juristische Interpretation im Sinn des, ja, der Verfassungen in den verschiedenen Ländern oder so, das ist ihm in den falschen Hals gekommen oder so etwas. Und er hat das ausdrücklich in einer großen Ansprache an das Kardinalskollegium in Weihnachten zurückgewiesen. Und als wir ihm dann das überreicht haben, hat er sofort darauf Bezug genommen und gesagt, aber im fünften Band und so weiter. Ich stand also mit dem Verleger, dem Herder, Herrn Herder, da vorne an der Brüstung mit einigen Mitarbeitern an dem Werk. Und dann ging der Papst wieder weiter. Und
Aber es ging ja noch weiter. Es gab ja noch einen Punkt mit Ratzinger, als sie nämlich Präsident wurden der Europäischen Gesellschaft für katholische Theologie. Ja, das heißt, sie haben sich eingesetzt dafür, dass man sozusagen auch mit den Theologen in Osteuropa einen Austausch kommt. Und das wurde in Rom falsch verstanden als antipäpstliche Aktion. Und als sie dann mal gelegentlich in Rom waren und Herrn Ratzinger in der Glaubenskongregation besucht haben, hat er sie empfangen. Jetzt kommt der Präsident der Sozialistischen Internationale.
Ja.
Das ist natürlich unter Kollegen nicht freundlich eigentlich.
Nee, das hat mich verwundert. Also es war so, wir hatten in Tübingen also überlegt, wäre es nicht sinnvoll, eine europäische Gesellschaft für Theologie zu machen. Das war also 1989 und hatten gesagt, nee, das müssen wir eigentlich machen. Wir hatten also Kontakte während der ganzen Zeit von der Fakultät aus in die Tschechoslowakei, nach Moskau. Dort hatten wir einen Ehrendoktor der Theologie. Wir hatten also sehr viel Kontakte. Und dann haben wir gesagt, nee, das müssten wir probieren. Und hatten uns entschlossen, das zu machen. Und dann hatten die Kollegen mir gesagt, du hast da ein bisschen Erfahrung, guck mal, dass du uns eine Satzung ausarbeitest, wenn wir das realisieren wollen. Und das habe ich also gemacht und habe das nochmal von unserem Alttestamentler, dem Walter Groß, gegenlesen lassen, weil ich gesagt habe, als anständiger Rabbi musst du was vom Gesetzen verstehen. Und das hatten wir gemacht. Und dann hatte mir Lehmann, wir haben die Tagung im Erbacher Hof gehabt.
In Mainz, ja.
In Mainz. Und am Schluss der Versammlung hatten die mich zum ersten Präsidenten gewählt.
Zum Gründungspräsidenten.
Zum Gründungspräsidenten. Und dann hatte er mir sofort gesagt, hör mal, du musst unbedingt jetzt sofort Ratzinger schreiben und musst nach Rom fahren und ihm das erläutern. Das habe ich dann auch gemacht und habe darum gebeten, also das aber erst nach Abschluss des Wintersemesters, diesen Besuch in Rom machen zu dürfen, damit ich vorher nochmal Ende des Semesters im Januar die Prüfungen halten konnte und Anfang Februar und so, was da so anfing. Und dann kam ich also dort morgens früh auf, Ratzinger gab mir einen Termin auf Aschermittwoch früh. Und ich bin also dann zu Fuß vom Germanicum aus, wo ich am Tag vorher angekommen war, rübergegangen, dort zur Glaubenskongregation. Und dann kam er herunter und begrüßte mich damit, jetzt sind Sie Präsident der Sozialistischen Internationale. Da war ich verblüfft. Und dann habe ich zu ihm gesagt, also Entschuldigung, ich bin also zum Präsidenten gewählt worden von der Europäischen Gesellschaft für katholische Theologie. Das ist doch nicht die Sozialistische Internationale. Doch, das ist dasselbe und so weiter. Und das war wirklich das merkwürdigste Gespräch, das ich je geführt habe.
Also Freunde sind Sie nicht mehr geworden oder sind Sie sich nochmal begegnet, um das mal zu klären oder so irgendwie?
Nein. Er hat mir dann einen langen Monolog vorgetragen, was die Theologie alles verloren hätte und wie sie sich entfremdet hätte von der Bibel und so weiter. Also ich kam überhaupt nicht dazu, was zu sagen. Und dann habe ich ihn schließlich unterbrochen und gesagt, also entschuldigen Sie, Herr Kardinal, glauben Sie eigentlich selbst, was Sie da sagen? Und da war er so verblüfft. Dann habe ich versucht, ihm zu erläutern, dass das mit der Moraltheologie, wie er sie geschildert hatte und der Problematik, also dass ich das so nicht teilen könnte. Ich war für ihn gebrandmarkt da.
Ja, also das wird wohl dann auch so bleiben. Lassen Sie uns mal auf die heutige Situation zu kommen. Durch die aktuelle Situation ist sozusagen die Krise der Kirche so ein ganz klein bisschen für den Moment in den Hintergrund geraten. Es können also alle nochmal durchschnaufen, aber das letzte große Ereignis war wohl dieses, dass Papst Franziskus vor ein paar Wochen in seinem nachsynodalen Schreiben zur Amazonas-Synode sich klar ausgedrückt hat, dass Amazonien ein wichtiger Erdteil ist, natürlich für die ganze Menschheit. Er hat die Korruption gegeißelt, er hat die Plünderung der Natur gegeißelt, aber eigentlich hat man darauf gewartet, dass entsprechend den Vorschlägen aus der Amazonas-Synode im Oktober 2019 er möglicherweise frei die Möglichkeit gibt, dass verheiratete Männer zu Priestern geweiht werden könnte. Hintergrund: In Amazonien ist ein riesiges Land, die Gemeinden sind ewig weit auseinander, manche bekommen nur ein oder zweimal höchstens einen Priester zu Gesicht, um Eucharistie zu feiern. Das war die Erwartung. Herausgekommen ist nichts. Und das, obwohl er den Bischöfen gesagt hat, macht mir mutige Vorschläge im Vorfeld. Nun hat er vorgeschlagen, ja, also dann sollen doch die bisherigen Bischöfe sollen doch mehr Pfarrer in das Gebiet schicken, die sich für Missionen begeistern können. Aber was heißt das eigentlich sozusagen, die Menschen, die sich für Kirche engagieren, bewusst in diese Erwartung reinlaufen zu lassen und dann letztlich das Ganze verpuffen zu lassen? Wie bewerten Sie
das? Also ich glaube, dass man hier in Deutschland, anders als zum Beispiel in Venezuela oder im Amazonasgebiet, diese Auskunft des Papstes aus dem Kontext löst. Nicht? Er hat ganz ausdrücklich gesagt, der Weg der Kirche in die Zukunft ist ein Weg über die Synodalität. Wir haben aber in Rom eine Bürokratie und eine starke Gruppe, wo dem Papst ganz bewusst vor der Synode noch angedroht worden ist, wenn du das machst, werden wir einen Prozess in Gang setzen, der deine Rechtgläubigkeit überprüft. Der Papst kann ja der Häresie angeklagt werden und dann werden wir sehen, was rauskommt. Es sind mehrere Kardinäle im Kardinalskollegium, die, wie zum Beispiel der Kardinal Sara, die in Afrika zum Beispiel große Reisen unternommen haben und über 200 Bischöfe zusammengerufen haben, um solche Sachen vorzubereiten. Das sind also ganz massive Gegenpositionen aufgebaut worden, auch vom Kardinal Müller und Brandmüller. Und wenn der Papst das gemacht hätte, also sich dazu entschlossen hätte, das zu sagen, standen die in den Startlöchern, das zu machen. Und in dem Moment hat er dann diese Sachen offen gelassen, hat nichts dazu gesagt.
Also er hat gesagt, man soll das Schlussdokument lesen von der Synode und das wolle er nicht ersetzen.
Ganz genau.
Das heißt, es hat noch Gültigkeit. Und da war ja eine Zweidrittelmehrheit für...
Da war eine Zweidrittel, aber es ist so, dass man sagen kann, worauf diese andere Gruppe rechnete, war, dass er nicht zwei Drittel des Weltepiskopats hinter sich kriegt. Das heißt, dass er hier nochmal längere Zeit. Und das ist mir nochmal bestätigt worden durch den führenden Theologen von REPAM. Das ist dieses theologische Beratungszentrum, das die Theologie dieser Synode mit ausgearbeitet und begleitet hat. Und die also weiterarbeiten an dieser Sache. Und das ausdrücklich auch in dieser Weise interpretiert haben. Ich habe das sehr aufmerksam gelesen, auch diese Positionen, die da vertreten worden sind vorher. Und der Papst hat also nach der Erklärung, hat Müller ausdrücklich den Papst beglückwünscht, dass er das nicht gesagt hat. Und der Papst hat sich bedankt dafür. Aber man muss sehen, dass diese Drohung da stand. Und ich bin der Überzeugung, dass jetzt von dort her gesehen der Prozess in Deutschland von großer Wichtigkeit ist, weil hier zum ersten Mal diese Dinge, also Fragen der Machtverhältnisse etc., offen auf den Tisch gelegt werden und man praktisch auch theologisch bereit ist, die Sachen aufzuarbeiten einigermaßen. Und das halte ich also für ganz essentiell. Wir stehen also da wirklich in einem riesen Transformationsprozess.
Ist das auch die Antwort darauf, also diese Drohung, eventuell einen Häresieprozess anzustrengen von den Konservativen, wenn der Papst womöglich den Zölibat auflockert? Ist das auch eine Erklärung dafür, dass die Frauen so, ja, beinahe hätte ich gesagt, stiefmütterlich behandelt werden in diesem Schreiben? Ja. Mhm. Also da heißt es ja nur, naja, es gibt eben die Kirche, da gibt es eine Seite der Barmherzigkeit und das ist die Aufgabe der Frauen und die sollen ja nicht Kleriker werden. Klerikalismus haben wir schon genug. Ich sage das natürlich jetzt mit meinen Worten. Ja, ja. Aber im Grunde sind die Frauen zu Recht sehr enttäuscht, dass nicht mehr rumgekommen ist. Hängt das auch damit zusammen?
Ich meine ja, weil das eine ganz entscheidende Frage auch dieser konservativen Kreis ist. Und ich habe den Eindruck, dass er da das auf jeden Fall verhindern wollte, dass sowas angeleiert wird. Seine Position wesentlich geschwächt.
Sie haben sich ja schon seit fast 50 Jahren für den Diakonat der Frau eingesetzt. Ja. Ich muss deswegen lachen, weil das so eine irre Zeit ist und weil mir das Problem theologisch an und für sich so gering erscheint, dass man sich wundert, dass das so lange dauert. Jetzt muss ich Sie aber doch mal fragen, als Mensch mit 91 Jahren, der sich in dieser katholischen Kirche engagiert und studiert hat, wie ist denn das einem Durchschnittskatholiken noch zu vermitteln, dass man einen so langen Atem haben muss für kleinste Reformschritte in der katholischen Kirche? Wo holen Sie sich denn die Kraft her, das mitzutragen und Geduld aufzubringen?
Tja, ich glaube, dass mir sehr lebendig vor Augen steht, die ganze Zeit, die unheimliche Komplexität und die großen weltgeschichtlichen Einbettungen der katholischen Kirche in alle möglichen Situationen. Und die Konsensbildung in einem solchen Rieseninstitution, das sind also ganz langsame, zeiterfordernde Schritte. Und ich meine, dass man das in etwa ein Stück weit ablesen kann, wie immer wieder, sagen wir mal, große, umspannende Konzerne etwa Schwierigkeiten haben, ihre Einheit und ihre Handlungsfähigkeit zu bewahren. Das sind also unheimlich schwierige Prozesse. Und diese Dinge zusammenzubringen, das braucht Zeiten. Ich finde das ganz interessant, wie, sagen wir mal, in den Wirtschaftswissenschaften aufgearbeitet worden ist, die nicht nur die Transformationskosten, sondern auch die Transaktionskosten. Nicht, dass man jetzt plötzlich vor der Frage steht, ja, das sind so unterschiedliche institutionelle Pattern, die da sind. Da brauche ich also Zeit, um hier neue Formen zu entwickeln, die wirklich greifen.
Aber dann hat ja Papst Franziskus doch auch recht, wenn er sich für mehr Dezentralisierung einsetzt, weil das ja genau in die Richtung geht.
Ganz genau. Er hat in seinem Schreiben da nach der Synode ja betont, wir sind auf dem Weg zur Synodalität. Und diesen Weg, den haben wir angefangen, aber da sind wir noch gar nicht richtig drauf. Und das, meine ich, ist das Entscheidende. Wir haben eine 1700-jährige Geschichte einer Symbiose von öffentlicher Ordnung, Staat, Imperium und Kirche. Und das also umzuändern, eine 1700-jährige Tradition, das ist also ein Mordsvorgang, ein Mordsvorgang.
Jedenfalls die nächste Synode wird sich genau mit dem Thema beschäftigen, nämlich mit der Synodalität, sodass man fast den Eindruck hat, es ist doch ein roter Faden in den Aktionen von Papst Franziskus drin. Was ist denn Ihre Prognose? Wird er scheitern oder wird es ihm gelingen, die Kirche im Ansatz zu reformieren?
Also ich glaube, dass man den Prozess, den er eingeleitet hat, nicht mehr einfach umkehren kann. Es werden Schritte passieren, da bin ich ziemlich sicher. Ich hoffe, dass er einigermaßen qualifizierte Mitarbeiter findet, denn er muss ja immer wieder in Vorlage gehen und diesen Konsens festigen und so etwas. Das ist nicht einfach. Das ist wirklich nicht einfach. Und ich glaube nicht, dass er scheitert. Das glaube ich nicht. Dafür ist das zu substanziell, was er vorhat. Aber er hat natürlich auch seine Grenzen. Und man muss sehen, die epistemologischen Voraussetzungen des Denkens und so weiter, die sind in den einzelnen großen Kontinenten sehr, sehr unterschiedlich, wirklich unterschiedlich. Und das in einen synodalen Prozess, das heißt in einen Prozess des Austauschs und so weiter zu transformieren. Wir erleben heute, meine ich, dass das Bekenntnis zur einen katholischen Kirche, also katholisch und Einheit, dass das, weiß Gott, keine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass man darum ringen muss. Aber da wird auch ein Dienst geleistet für die Gesellschaft.
Herr Professor Hinnemann, kommen wir noch am Schluss noch mal auf Sie zu sprechen?
Ja.
Ich habe gelesen, Sie halten sich mit Seilspringen und Jogging fit. Und Sie machen ja auch einen rüstigen, sagte man früher, bei älteren Herrschaften und fitten Eindruck. Was haben Sie sich noch vorgenommen mit Ihren 91 Jahren? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie jetzt einfach nur warten, dass der Tod wird. Ich glaube, Sie haben Pläne. Was haben Sie sich noch vorgenommen?
Nicht nur Pläne, sondern wir haben ein neues Projekt entworfen. Und zwar haben wir gesagt, nach dem 50-jährigen Jubiläum vom Konzil, ich war fast zu all den großen internationalen Kongressen eingeladen, in den Jahren 2012 bis 2015 zum 50-jährigen Ding. Da wurde mir vorgeschlagen, also könnt ihr nicht euren Kommentar, den Deutschen, ins Englische übersetzen. Wir brauchen im Grunde genommen einen gemeinsamen Referenzpunkt. Und dann habe ich das lang überlegt und auch diskutiert mit anderen und habe dann gesagt, nee, also nicht eine Übersetzung unseres Kommentars ins Englische, das ist nicht angemessen. Wir brauchen im Grunde genommen einen neuen interkontinentalen Kommentar, der auch nochmal aufgreift die inzwischen nach dem Zweiten Konzil einsetzende Rezeptionsphase, die im Grunde genommen in Afrika ganz anders läuft als in Lateinamerika oder in Asien. Da sind wir also dran. Seit 2016 haben wir die erste Gruppe. Wir haben jetzt laufen 5 kontinentale Studiengruppen, die sind jetzt dabei, jeweils einen Kontinentalband zu erstellen. Das gibt also 5 Bände und dann sollen 5 Bände folgen, wo die einzelnen Dokumente jetzt jeweils von einer interkontinentalen Gruppe interpretiert werden. Und da sind wir also im Moment dran und verhandeln im Moment über Open Access und solche Sachen. Um diese Sachen öffentlich zugänglich zu machen. Das ist also ein Riesending mit rund 140 Theologinnen und Theologen in diesen einzelnen Kontinenten. Und das sind ja riesengroße, differente Welten, die da zusammenkommen. Und wir haben das finanziert gekriegt bis jetzt mit allen möglichen Stiftungen und so. Wir haben also immer so Konsortiallösungen gesucht für die Finanzen und das ist also bisher gut gelaufen. Was wir jetzt haben, ist also eine gewisse Verzögerung durch die Corona-Sachen. Aber wir wollen also versuchen, das so aufzufangen, auch durch Portalbildung. Wir haben also auch ein großes Teamplace, das ist so ein Portal, wo mehrere Gruppen zusammenarbeiten können oder sowas. Und was wir jetzt noch zusätzlich im Moment aufbauen, sind also so Sachen mit Skype-Formen und so, was wieder die Schwierigkeiten hat, dass die in Afrika nicht so stabile Service-Stationen haben und das ständig zusammenbricht und all solche Sachen. Aber da sind wir also dran.
Dann wird es Ihnen nicht langweilig?
Nee.
Herr Professor Hinnemann, zum Schluss, gibt es für Ihr Leben aus Ihrer Perspektive ein Motto, nachdem Sie gelebt haben?
Also als ich zur Priesterweihe ging, da hat sich für mich so herausgestellt als Maxime das Wort Serviam. Ich möchte dienen. Und das heißt, dass man also was Vernünftiges machen soll.
Und das ist Ihnen gelungen?
Weiß ich nicht. Darüber urteilt ein anderer.
Vielen Dank.